Von Boom bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen.
Hattet ihr auch so Momente, wo ihr mal so kurz Angst um sie hattet?
Ich habe so richtig dolle mitgefiebert.
Und sie lächelt nicht.
Im Prinzip wird ja das, was sie ja vielleicht zu einer Heldin macht, ja einfach ganz still und im Prinzip nebenbei erzählt.
Ich hoffe, wir haben nicht zu viel gespoilert.
Von Boom bis Z, so heißt unser Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Diese Folge ist was für FilmliebhaberInnen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden uns heute zu viert einen Film angucken oder über den Film sprechen. Wir werden den nicht die ganze Zeit hier mit Audiokommentaren verarzten. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier zur ersten Filmfolge unseres Podcasts der Frauenseiten Bremen von Boom bis Z einmal Elif begrüßen kann. Hallo.
Hallo.
Elif kennen wir auch schon. Die hat uns schon mal bei einer Buchrezension ganz viel Input gegeben und ordentlich kommentiert dazu. Und Glennis ist da.
Ja, hallo.
Hallo, Glennis. Ja, Glennis ist ja die Dienstälteste hier bei den Frauenseiten aktuell, die schon alles hier miterlebt hat und so viel weiß wie niemand sonst. Genau, und Jana ist da.
Hallo.
Jana hat ein positives On-Off mit uns schon erlebt, weil sie ja zwischendurch im Ausland war und nach dem Praktikum wieder hergekommen ist dann und nach dem Ausland. Ja, und ich bin da, Renate. Ja, so wisst ihr erstmal, wer überhaupt heute über das Ganze spricht. Wir haben auch es geschafft, drei Generationen zusammenzufinden. Wenn ich das richtig sehe, habe ich hier zweimal Gen Z, oder?
Ja.
Und eine, die sich keiner Generation zuordnen lassen möchte.
Naja, Boomerin, Alt-68erin.
Genau, und ich mit dem Generation X dazwischen. Okay, wir haben den Film, das möchte ich mal sagen, alle für sich allein gesehen. Aber um erstmal zu wissen, worum geht's eigentlich in diesem Film? Ich habe den Namen auch noch gar nicht gesagt, den Titel Bitter Gold. Das wollen wir ja zuerst einmal klären. Ich gucke da schon so ein bisschen Diana an.
Genau, ich würde einfach mal kurz eine Zusammenfassung von dem Film wiedergeben, in der Hoffnung, nicht zu viel im Voraus zu verraten. Ja. Und zwar geht's um eine junge Frau, die Carola heißt und die einen Traum verfolgt. Und zwar möchte sie gerne am Meer leben, also weit weg von den endlosen Horizonten der Atacama-Wüste im Norden Chiles, wo sie aktuell noch mit ihrem Vater Pacifico eine illegale Mine betreibt. Und diese illegale Mine zu betreiben, ist harte Arbeit und verbunden mit sehr vielen Risiken. Doch gleichzeitig ist diese Mine eben auch Carolas Ticket in eine neue Zukunft. Und sie und ihr Vater sind in einem stillgelegten Schacht auf eine Goldader gestoßen, deren Existenz aber unbedingt geheim gehalten bleiben muss. Und so arbeiten eben Vater und Tochter gemeinsam in aller Stille nachts weiter und hoffen, dass niemand etwas davon mitbekommt. Aber dabei bleibt es natürlich nicht, denn Humberto, einer der anderen Bergmänner, entdeckt diese versteckte Goldader eben auch und dann eskaliert die Situation. Humberto greift Pacifico an und verletzt ihn schwer. Deswegen bleibt eben nach diesem Ereignis Carola nichts anderes übrig, als den Platz ihres Vaters in dieser ja doch schon recht männerdominierten Welt einzunehmen. Und genau, sie beschließt dann eben als junge Frau in Chile ihr Leben allein in die Hand zu nehmen und gegen diese patriarchalen Strukturen zu kämpfen. Und mehr, glaube ich, muss man jetzt vorweg auch gar nicht verraten. Aber so habt ihr jetzt hoffentlich schon mal einen kleinen Eindruck bekommen, worum es denn so ungefähr in dem Film geht.
Irgendwie habt ihr ja alle, oder wir haben ja alle den Trailer vorher gesehen und überlegt, so ja, was wollen wir da, spricht das zu dir oder so. Habt ihr da irgendwie so einen Eindruck? Wie hat es auf euch gewirkt? Hattet ihr da irgendwie schon eine Vorstellung und hat die sich so erfüllt?
Ich muss ehrlich sein, ich habe mir den Trailer gar nicht angeguckt. Ich habe ihn direkt in den Film reingezogen.
Wow, das ist ja auch super. Und wie war es bei dir, Glennis, so?
Ich habe auch den Film ganz gesehen und ich habe mich eigentlich gewundert, dass die Filmgesellschaft es einen Western nennt.
Mhm.
Aber Es gibt wohl sehr, die Genre Western hat sich sehr entwickelt seit den Mitte des letzten Jahrhunderts. Und es hat den Western, den Anti-Western und jetzt den Neo-Western gegeben. Aber ich habe ja so Anklänge von Filmen von den Coen-Brüdern gefunden. In dem Film, also dass die Bösewichter alle wie Javier Bardem in No Country for Old Men aussehen. Oder dass der Vater Pacifico so ein fehlerhafter Vater ist wie der Vater in Paris, Texas zum Beispiel. Aber das waren meine ersten Eindrücke. Aber die Wüste ist wirklich, ja, ist bestimmend für den ganzen Film, ne? Diese karge Landschaft.
Ja, total. Also wenn du jetzt schon Western sagst, ich war auch so, ja, Western gucken, wieso? Vielleicht können wir zur Einordnung noch ein bisschen was über Western besprechen. Ich glaube, Jana hat das auch sogar rausgesucht.
Genau, weil ich gar nicht viele Western kenne. Also ich habe früher mal Bully Herbigs Parodiefilm, im Prinzip ist es ja einer, gesehen, der heißt Der Schuh des Manitou. Mm. Kann man natürlich jetzt auch drüber diskutieren, wie der so gealtert ist. Oder eben Bud Spencer-Filme, die zum Teil ja auch in dieser Western-Welt spielen, aber an sich habe ich jetzt keinen klassischen Western-Film gesehen. Weswegen ich mal ChatGPT gefragt habe und natürlich, wen fragt man heutzutage sonst, wenn man eine Frage hat, was denn eigentlich so einen klassischen Western-Film charakterisiert. Und da hat ChatGPT mir eben ein paar Dinge rausgesucht, die einen US-amerikanischen Western-Film, der in den 1940er, 50er Jahren spielen soll, eben definiert. Das hat Gladys ja gerade auch schon angerissen, hat sich natürlich auch dann über die Jahre weiterentwickelt. Aber ich will sagen, das Setting passt schon ganz gut zu diesem Film hier. Also wir haben endlose Prärien, Wüsten, die Atacama-Wüste, in der es eben spielt, und dann so kleine Städte, die ab und an mal auftauchen. Und natürlich diese Natur eben als das große, bestimmende Symbol für sowohl grenzenlose Freiheit als auch Gefahr und so eine Art von Gesetzlosigkeit. In einem klassischen Western gibt es ja auch immer bestimmte Figuren, wie den Cowboy oder den Westernheld, dann einen Sheriff oder einen Marshal, die Outlaws, also die Verbrecher, Natives und dann eben die Frau, die in, glaube ich, früheren Westernfilmen eher eine Nebenrolle gespielt hat, aber hier natürlich jetzt im Zentrum der Handlung steht. Da kommen wir, denke ich, gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Genau, Themen und Konflikte können sein Zivilisation versus Wildnis, Gut gegen Böse, was es ja hier, glaube ich, definitiv eben gibt, diese Art von Konflikt. Und diese Konflikte werden oft mit Waffengewalt ausgetragen und enden dann zum Teil in einem großen Showdown. Und stilistische Elemente, es gibt eine ikonische Bildsprache, weite Landschaftspanoramen, Reitersilhouetten im Sonnenuntergang. Davon gibt es, glaube ich, in Bittergold auch ein bisschen was zu finden. Dann spielen noch so Dinge wie Musik oder Kostüme eine Rolle. Das wären jetzt erstmal so ein paar Merkmale davon gewesen. Und so ein klassischer US-amerikanischer Western verhandelt laut ChatGPT die Gründungsmythen der USA mit der Eroberung des Westens und so eine Art Pioniergeist, der natürlich in diesen Filmen häufig sehr idealisierend und vereinfacht dargestellt wurde.
Das heißt, es ist schon auch ein Statement, diese Form zu nutzen, um in ein anderes Setting zu tragen, ne?
Ja, würde ich schon sagen.
Gerade wenn du über den US-amerikanischen Western sprichst. So. Ja, die Musik ist mir auch aufgefallen irgendwie. Die war unheimlich gut so dabei. Und auch die Sounds, die dann immer schon mitgegangen sind und so weiter.
Ja, es gibt nicht nur einen Trailer zum Film, es gibt auch einen Videoclip. Das verlinken wir in den Shownotes. Und zwar hat eine bekannte Popsängerin in Chile oder in Südamerika auf jeden Fall, und die heißt Denise Rosenthal. Wahrscheinlich spricht man es anders aus in Südamerika. Und sie hat dann ein sehr schönes Lied dazu gesungen an den Drehorten und so sich beziehend auf den Film.
Ich hatte auf jeden Fall auch das Gefühl, dass die Musik sehr bewusst gewählt wurde und sehr bewusst eingesetzt wurde, weil ich es im Großen und Ganzen auch einen relativ ruhig erzählten Film fand. Und genau, da war dann Musik immer an den Stellen eingebaut, die dann wahrscheinlich besonders hervorgehoben werden sollten oder an denen besondere Dinge und Ereignisse passiert sind.
Ja, oder auch diese Explosionen, die immer kamen, ne, man kennt das ja, wenn man hier im, beim Harz oder so, an diesen Kaliwerken irgendwo wohnt, dann hat man ja auch immer diese Erschütterung im Boden, diesen Kilometer weit weg von diesen Sprengungen unter Tage. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal mitbekommen habt. Gibt es ja natürlich auch überall im Ruhrgebiet und was auch immer vielleicht noch. Und ich fand das auch so, schon alleine dieses Wummern immer wie so eine Kapitelmarke, als würde jetzt ist noch was passiert oder so. Das war total spannend.
Ich finde auch, dass es eigentlich immer gut gepasst hat. Vor allem wurde ja im Film allgemein nicht so viel geredet, wenn euch das mal aufgefallen ist. Ich fand, dadurch war wirkte das alles so ein bisschen erdrückend, aber auch nicht künstlich überdramatisiert. Also ich finde, das hat trotzdem immer gepasst, das, was sie gesagt haben. Es war halt wirklich nicht viel, immer relativ kurze Sätze. Und ich finde, das hat auch ganz viel Raum geschaffen zum Nachdenken.
Was hat das mit dir gemacht? Hat dich das so ein bisschen ungeduldig gemacht? Weil manchmal, ich merke das an mir selber, man ist so eine andere Erzählweise gewohnt, so eine schnelle und so eine auch sehr vorgekaute, also wo man jetzt gar nicht mehr nachdenken muss, sondern es wird einem alles schon so mit so genau in Häppchen auf dem Tablett serviert und eigentlich kommt es noch auf so einer Sushi, so einem Sushi-Dings an dir vorbeigefahren. Du musst wirklich nicht mal aufstehen und es dir holen, du musst einfach das nur so runternehmen.
Ja.
Dir fast so unterstellt, ja, vielleicht hat dich das auch genervt oder so. Mich hat es diesmal nicht genervt, aber ich kenne das, dass das manchmal so ganz komisch ist, auf einmal so langsam auf Sachen zu gucken.
Ich bin auch ehrlich, ich habe immer diese 5 Sekunden manchmal geskippt, weil mir das zu langweilig wurde.
Es gibt Leute, die hören dann Sachen auch so auf doppelte Geschwindigkeit, so wie Sprachnachrichten, weil es einfach nicht auszuhalten ist.
Manchmal wünschte ich mir, man könnte bei WhatsApp schon 2,5 einstellen. Das geht ja nur bis 2-mal. Nee, das ging mir einfach zu langsam.
Ja.
Also immer diese kurzen Sätze und da musste man immer so reininterpretieren, was die jetzt denken. Auch als Carole angefangen hat zu lügen, dass Pacifico ja in einer anderen Stadt ist, damit die anderen ja nicht wissen, was mit ihm passiert ist. Das waren so kurze Sätze und dann musste ich auch erstmal überlegen, was sie vielleicht in dem Moment gedacht hat. Nee, ich fand das schon, ein bisschen nervig. Aber ich bin auch ehrlich, ich hätte da gar nicht so viel reininterpretiert und rein überlegt, wenn ich den Film nicht für diesen Podcast gucken müsste.
Ja, man guckt es dann anders, ne? Man will sich irgendwas merken.
Ja. Also ich glaube, sonst hätte mich der Film gar nicht so zum Nachdenken gebracht. Wenn man den so sieht, findet man den bestimmt so langweilig. Wenn ich dafür ins Kino gehen würde, fände ich den auch langweilig. Weil ich da nicht überspringen könnte.
Ich bin total froh, dass du das gerade von dir aus schon angesprochen hast, weil es mir sehr ähnlich ging. Ich fand auch, dass der Film für mich persönlich zwischendurch seine Längen hatte und ich mir für mich einfach ein bisschen mehr Tempo gewünscht hätte. Aber das ist halt ein totales Ich-Problem, weil man halt einfach was Temporeicheres durch andere Filme, Social Media und so gewöhnt ist. Und das war dann eher so was Entschleunigendes gefühlt schon. Und ich glaube, das hat den Film vielleicht auch so authentisch gemacht,
Ja.
Weil das halt alles so ein bisschen runtergefahren hat und generell dieses Setting, so eine Wüste strahlt ja auch sehr viel Ruhe aus und in diesen Städten herrscht ja irgendwie auch sehr viel Ruhe oder nicht, zumindest nicht so ein Trubel wie jetzt in einer Mega-Metropole. Und dann hat das ja schon auch irgendwie für den Film ganz gut zusammengepasst.
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass Westernfilme allgemein so ein bisschen in die Länge gezogen worden sind oder gezogen werden. Ich habe das gar nicht so krass bei dem Film wahrgenommen, aber im Nachhinein denke ich mir schon, okay, das war schon sehr, sehr langsam, wie die da geredet haben. Sehr einfache Handlungen, also keine großen, schnellen, ruckartigen Bewegungen, außer jetzt zum Ende hin. Oder
was meinst du denn mit Handlungen, einfache Handlungen, dass die so sich nicht so dolle bewegt haben und dass es keine Verfolgungsjagd gab? Oder?
Ja, zum Beispiel. Also es war halt nichts irgendwie Schnelles, nichts, wo man irgendwie aufpassen musste, dass man eine kleine Sache übersieht, außer, also das Einzige, wo ich zurückgespult habe, war, als Humberto Pacifico und Carola da in der Goldmine waren, ne, wo das passiert ist. Genau, das war das Einzige, wo ich einmal zurückgespult habe, um zu gucken, ob da irgendwas war, was ich nicht gesehen habe. Aber sonst war das ja alles relativ langsam, alltägliche Handlungen, nichts, was man sich zweimal angucken müsste, um sicherzugehen, dass man nichts übersehen hat.
Also ich war total aufgewühlt die ganze Zeit, weil ich immer... Ich finde, es hat ganz viel mit so erlernten Erwartungen gespielt. Ich habe immer noch Sachen erwartet, die noch passieren oder gedacht, jetzt muss es doch so und so sein. Und das ist dann immer nicht passiert. Und es hat mich total, ich habe so richtig dolle mitgefiebert. Ich stelle mir gerade vor, dass du, Elif, du warst so, ja, Mensch, komm doch jetzt mal zum Punkt. Und ich war so, oh mein Gott, was soll jetzt nur sein? Oh nein, mach das nicht. Und gleich bestimmt passiert das. Und dann passierte das aber auch nicht. Aber das war dann nicht so, dass ich dann enttäuscht war, sondern ich war trotzdem noch unter Strom. Ich war total unter Strom. Ich weiß gar nicht, wieso ich so dolle unter Strom war. Wart ihr gar nicht unter Strom?
Nee, überhaupt nein. nicht.
Nein. Glennis, rette mich. Nee?
Ich weiß es nicht. Ich weiß, es ging sehr langsam und sehr karge zu mit der Dialog und so, wie ihr gesagt habt. Und dann plötzlich, als es hart auf hart ging zum Schluss, als die junge Frau als Carola die alles in die Hand genommen hat, dann ging das rasend schnell.
Ja. Ja, und eigentlich ist das ja so wie im, ja, wie im echten Leben, dass es manchmal einfach so unheimlich langsam alles ist. Und das schon toll ist, damit zu spielen, dass es ja auch so ist. Du sitzt irgendwo rum oder du musst dieses Essen kochen. Und
ja, es war schon sehr realistisch, muss ich schon sagen. Also nichts, was irgendwie, wie gesagt, schon so künstlich oder so überdramatisiert ist, wirkt. Also es hat schon sehr realistisch gewirkt. Ich sag ja, so alltägliche Handlungen. Also nichts, wo ich mir denken würde, das würde in echt doch niemals so passieren.
Jetzt war die Frau Carola ist die Hauptperson, könnte man sagen. Aber es gab insgesamt trotzdem nicht viele Frauen in dem Film, ne?
Eigentlich ja, die eine tragende Rolle gespielt haben. Ja, eigentlich nur sie. Und es gibt eine Szene, die in so einer Art Krankenhaus spielt. Da gab es noch eine Ärztin und eine Krankenschwester, aber mehr weibliche Rollen fallen mir gerade auch nicht ein.
Nee.
Wie findet ihr denn diese Gewaltdarstellung? Ich finde, die ist immer da. Also man zeigt nicht viel Gewalt, aber man zeigt so eine Perspektive auf mögliche Gewalt, diese Drohung. Und ich finde die so realistisch, weil sie jetzt in diese Mine passt, aber eigentlich auch ins, ja, keine Ahnung, auf eine irgendeine Baustelle oder irgendeinen Ort in einem Club. Ich finde die Gewalt, also immer wenn so gezeigt wird, sie hört, was die anderen gerade über sie reden, obwohl sie noch in Hörweite ist. Es ist immer so kurz davor, dass was ausbricht, aber das braucht es dann gar nicht. Es braucht gar nicht so passieren, weil es eigentlich reicht. Man findet sich immer wieder in so einer Spannung wieder, wo diese Gewalt die ganze Zeit fast ausbricht, beziehungsweise ja ausgeübt wird, ohne handgreiflich zu sein.
Ja, sobald Pacifico aus dem Spiel fällt und seine Tochter praktisch die Chefrolle übernehmen muss, dann ist das dauert, bis sie überhaupt so ein ja, so ein bisschen Dominanz überhaupt übernehmen kann, also erfüllen kann. Also vorher, erstmal wird sie sabotiert von den Arbeitern. Sie sagt ihnen, ja, mach das Gleiche wie gestern. Und dann sitzen sie einfach rum, weil sie die Aufgaben von gestern vielleicht schon erledigt haben. Oder ja, es ist harte Arbeit, bis die überhaupt was unternehmen. Und ja, und dass sie dann zeigt, wo es lang geht.
Ja, eigentlich so eine Blaupause auch für das Arbeitsleben.
Ja.
Auf eine Art.
Hattet ihr auch so Momente, wo ihr mal so kurz Angst um sie hattet?
Ganz oft.
Oh, also ja. So, was auch sexuelle Gewalt und so betrifft?
Total. Ja. Das habe ich ja eben auch gemeint. Ja. Es war eigentlich ein paar Mal so, dass ich dachte, es könnte jetzt passieren.
Ja. Das hatte ich einmal, als Humberto in den Wohnwagen gekommen ist und meinte, ich gucke nach Pacifico. Also in dem Moment hatte ich richtig Angst.
Ja, er hat sich auch so komisch umgeguckt.
Genau, er hat sie so lange angeguckt und also in dem Moment hatte ich richtig Angst um sie. Ich dachte, jetzt kommt was.
Aber glaubt ihr nicht, dass das vielleicht auch so ein Ziel ist, zu zeigen, also erstmal frage ich mich, wie andere das vielleicht so rezipieren würden, aber dass nicht auch das ein Ziel ist, zu zeigen, ja, man hat da Angst, du hast da, also wir hatten da alle Angst um sie. Es ist jetzt in dem Moment nicht passiert, aber sie muss immer wachsam bleiben. Und sie ist da, sie hat keine Chance, sie ist da alleine. Ich finde, das zeigt so viel, so deutlich auf so unauffällige Art, so viel patriarchale Gewalt, das ist unglaublich eigentlich. Ja. Also es klingt erstmal langweilig, du ziehst, der kommt in den Wohnwagen rein und guckt und geht wieder weg. Aber wenn man es da so sieht, ist es richtig kraftvoll.
Auch ihre Körpersprache, also man hat das richtig gesehen, wie sie sich dann so zusammengezogen hat und so
ein bisschen anders hingesetzt hat,
genau.
Ne?
Genau, also ich habe, das kam für mich so rüber, als wäre sowas Ähnliches schon mal passiert und sie kennt das und sie weiß, wie die denken, okay, Pacifico ist gerade nicht da, ich bin hilflos und sowas ist schon mal passiert und ich habe jetzt Angst. Also es kam so für mich rüber.
Interessant auch, dass wir gerade immer so Pacifico sagen und das hat ewig gedauert, bis sie zum ersten Mal ihn Papa genannt hat, ne?
Ja.
Weil sie wahrscheinlich auch, weil sie damit arbeitet und dann die anderen ihn so nennen. Also es passiert nicht so oft, dass sie wirklich ihn Papa nennt.
Ich fand, die hatten auch so ein bisschen so ein kühles Verhältnis zueinander. Auch als er am dritten Tag nach seiner Verletzung da wieder mit ihr losfahren wollte und er dann so gegen das Auto geknallt ist, als er gerade zum Fahrersitz laufen wollte. Sie ist ja auch nicht ausgestiegen oder hat ihm geholfen. Sie hat sich dann einfach vom Beifahrer auf den Fahrersitz gesetzt und meinte, gib mir den Schlüssel. Und dann ist sie auch schon losgefahren. Also sie hat ihm ja nicht mal geholfen oder... Also ich hatte so das Gefühl, dass der einzige Moment, wo die so ein gutes, relativ gutes Verhältnis...
Und so ähnlich so, meinst du so?
Ja, ja, also so, wo das so ein bisschen rüberkam, war, als sie am Lagerfeuer saßen, wo er die Kugel aus seinem Bein rausgezogen hat an dem Abend. Also es kam mir dann so ein bisschen mehr wie so ein Vater-Tochter-Verhältnis rüber als sonst. Aber sonst kam das eher so kühl rüber, wie sie so zueinander waren.
Jana nickt so und grinst, deswegen gucke ich so zeiteig.
Ja, ich finde, du hast total recht. Da gab es ja auch sozusagen keine, ich sag mal, intimeren Momente, die es vielleicht sonst zwischen einem Vater und einer Tochter gibt, die ja trotzdem ein gutes Verhältnis zu haben scheinen. Aber da wurde sich ja, glaube ich, nicht umarmt oder sonstiges, sondern ich habe das Gefühl, zwischen denen steht halt auch ganz viel diese Arbeit. Und sonst gibt es vielleicht auch gar nicht so viel, was sie dann eben auch gerade so beschäftigt. Also ich denke mal schon, dass gerade Carola auch viel anderes beschäftigt, aber das kann man nur mutmaßen, weil das kam ja auch nicht so offen zur Sprache.
Ja, es war ja aber auch so ein bisschen zwischendurch. Am Anfang dachte ich, sie wollen weg. Also sie hat diesen Traum, wegzugehen und er lässt ihr den Traum. Aber ich hatte bei ihm nicht das Gefühl, dass er das wirklich ernst meint, sondern dass sie in so einer Falle sind und da sehr... in sehr kleinen Schritten und eigentlich prekär versuchen, auf so ein Ziel hinzuarbeiten und eigentlich das aber er schon weiß, dass das nicht klappt. Sie ist eigentlich diejenige, die diese ganze, sie macht diese ganze Care-Arbeit, sie macht die, die emotionale, die organisatorische, sie macht ja eigentlich alles wirklich. Sie guckt, wie die Buchhaltung ist, wie alles ist und...
Ja, sie kocht für die ganze Mannschaft auf der Arbeit.
Ja.
Ich denke, die ist einfach sehr hart aufgewachsen.
Mhm.
So mit, ohne Mutter, nur mit dem Vater.
Mhm.
Können wir kurz darüber reden, dass sie erst 14 ist? Ich habe das erst gelesen irgendwo.
Habe ich mich gefragt, als sie am Ende des Films, ob das irgendwo genannt wurde, 14.
Ja, ich fand das schon krass.
Ich hätte sie jetzt auf 16 geschätzt.
Ich auch.
Mhm.
16, 17. Also als sie minderjährig war, das haben die ja im Film gesagt.
Mhm.
Da
habe ich mich noch gefragt, was das genau bedeutet, weil was, ob das jetzt 18 oder 21 ist oder so. Aber 14?
Ja. Das stand in irgendeiner Filmbeschreibung mit drin.
Ja, lass uns drüber reden. Und was hättest du so mit 14 gerissen?
Nicht das, was sie da gerissen hat. Nee, fand ich schon krass.
Auch mit diesem körperlichen Aspekt, ne? Wie alles ist karg und alles kostet so viel Kraft. Irgendwelche Gerätschaften rumschieben oder rausreißen. Und würdet ihr ihn nochmal gucken?
Nein. Ich glaube nicht.
Ja.
Warum würdest du den nochmal gucken wollen?
Ja, warum? Weil... Eigentlich, weil wir jetzt drüber geredet haben und ich wollte gucken, was ich alles verpasst habe. Und, ja.
Ja, das habe ich auch schon gedacht. Also ein paar Sachen, ob man noch ein paar Details sieht. Vielleicht würde ich es auch mal mit der Elif-Methode probieren.
Ein paar Sachen doppelte spulen. Geschwindigkeit gucken. Ich habe mir tatsächlich während des Films gedacht, okay, das ist ein Film, den gucke ich mir einmal an, das war gut, aber den muss ich mir nicht noch ein zweites Mal ansehen. Wie du es ja am Anfang auch begründet hast, mit dem man hat im Prinzip eigentlich schon alles mitbekommen und man hat irgendwie alle Handlungsstränge schon verstanden. Mhm.
Ja, für mich hat der Film auch irgendwie keine besonders krasse Wendung genommen oder so. Also mit dem Ende war zu rechnen, finde ich.
Aber wir wollen es nicht total spoilern. Wir haben schon viel gespoilert, oder?
Ein bisschen vielleicht.
Ich finde nicht so ganz, dass es so zu rechnen war. Ich habe fast ein bisschen, ich hatte noch mal so, ja... Verschiedene Gedanken.
Ja, ihre Situation kurz vor dem Schluss schien völlig auswegslos. Ne? Also, dass noch mehr Männer, und zwar Männer mit Macht, dazu kamen und eine zweite Mine aufmachen wollten.
Ich glaube, das ist in einem total lange noch, vielleicht guckt man ihn nicht noch mal, aber dass man da trotzdem total oft noch länger drüber nachdenkt.
Ja, es ist so eine langsame Erzählung, wie sie herausgefordert wird, wie sie daran wächst, wie sie Schwierigkeiten erlebt und überwindet und auch trauert und ganz fürchterlich traurig ist und dann aber, dass sie ihren Mut zusammennimmt und einen... alles überwindet, dass sie sehr schnell, ja, sie ist schon sehr erwachsen für ihr Alter, durch dieses harte Leben da und Arbeiten mit ihrem Vater und ja, dann wird sie, ja, sie reift sehr viel in dem Film.
Ja, und es ist nicht irgendwer da, der ihr sagt, du schaffst das oder so, sondern das muss ja wirklich alles aus sich heraus selber machen und dass sie sich auch traut zu sagen, so eine eigene Entscheidung schon ziemlich am Anfang zu treffen, zu sagen, nein, mein Vater hat gesagt, ja, wenn das so ist, dann müssen wir heute doch arbeiten. Das hat sie ja so wirklich alleine entschieden. Ich weiß nicht, ob ich das so gemacht hätte.
Sie wird ja in dem Film auch nicht über alle Maße hochgelobt oder wie jetzt so ein klassischen Helden-Epos oder so am Ende, wie so über alle drüber gehoben oder so, sondern im Prinzip wird ja das, was sie ja vielleicht zu einer Heldin macht, ja einfach ganz still und im Prinzip nebenbei erzählt und wird ja dadurch vermittelt, wie sie sich verhält, wie sie mit Schicksalsschlägen umgeht und eben nicht, dass sie da auf ein Podest gehoben wird.
Mhm. Aber wir lernen sie auch echt nur so schwerlich kennen, weil sie eben verschwiegen ist. Wir wissen, dass sie nicht zur Schule kann, dass sie eigentlich mehr herausgefordert werden müsste, als nur da die Tochter von zu sein. Das ist sie ja dann auch, aber trotzdem ist so eine Spannung drunter. Drüber, daneben.
Drumherum.
Drumherum, ja.
Und sie lächelt nicht.
Stimmt, niemals.
Hm. Ja, das Leben ist hart und unfair. Und da gibt's nichts zu lächeln und sie tut es auch nicht.
Hm. Können wir bitte noch mal über den Hund sprechen?
Der war süß.
Aber der Hund ist auch so ein Vorbote ein bisschen gewesen, ne? Also der Hund hatte ganz viele Antennen. In einem Mal, an dem einen schicksalshaften Abend, hat der Hund auch sich so anders verhalten als sonst. Der ist wie so eine Art Bote oder Botin. Ich habe keine Ahnung, wie der hieß, habe ich vergessen. Und das fand ich so lustig, dass der so klein war, dass man, wenn man da wohnt, dass man da nicht so einen richtigen,
fiesen... Ja, so einen Wachhund hat.
Ja, so einen fiesen Wachhund, so einen großen... der so viel isst und so viel so laut ist und nervt. Und
das war ja eher so eine große Ratte.
Ja.
Ja.
Aber so als Haustier gedacht, so richtig als Arbeitstier.
Ja, dass man sich da draußen in der Wüste so ein Schoßhündchen leistet.
Mhm. Das war ein schöner Gegensatz, fand ich.
Mhm.
Ich glaube, das war das einzig niedliche Element in dem ganzen Film, oder? Dieser Hund.
Ja, kommt hin. Das war
ein ganz kurze Cocktailkirsche Niedlichkeit zwischen dem ganzen Geröll und Gestein.
Mhm.
Ich würde ihn trotzdem empfehlen. Also nicht trotzdem, ich würde ihn empfehlen.
Ja.
Ich weiß nur nicht, was Elif im Kino machen würde, dann müsste die ja mal rausgehen.
Nein, ich würde ihn mir trotzdem angucken. Aber ja, wie schon gesagt wurde, ich würde mir den einmal angucken. Und dann auch nicht nochmal. Also ich glaube, es ist ganz gut, wenn man den mal gesehen hat. Aber ja, ob man den zweites Mal gucken muss, weiß ich auch nicht. Ich finde, also mir ist der dafür so ein bisschen zu langsam. Ich brauche da ein bisschen mehr Action.
Mhm.
Ein Jumpscare wäre ganz gut gekommen, so am Ende oder so.
Es hätte ja auch an vielen Stellen so ein Jumpscare gepasst.
Ja.
Und das hat mich ja fertig gemacht. Mir hat es gereicht, dass es gepasst hätte und nicht kam, aber ich Angst hatte, dass es kommt, der Jumpscare.
Ja, irgendwie, als sie dann nochmal in die Höhle gegangen ist oder so. Ich glaube, da hätte das eigentlich ganz gut gepasst. Oder wo die Männer da alle geschlafen haben und sie sich ihre Sachen da zurückholen wollte.
Aber im Grunde genommen ist es doch toll, dass es einem so vorführt, wo man so Sachen erwartet, oder?
Ja.
Du hast es so voll erwartet und das führt einen so vor, was man dann jetzt schon wieder denkt, was passieren muss. Und das ist richtig gut, dass es einmal so rannimmt, dass es anders ist, als man es gelernt hat. Du hast es ja so gelernt, unterbewusst, weil wir das so und so hören und sehen. Irgendwie finde ich, ja, wir suchen mal noch einen Film, wo ganz, ganz wenig passiert. Und dann setzen wir uns zusammen hin und niemanden davor spulen, mal sehen, was dann passiert.
Oh Gott, und dann noch so ein 3-Stunden-Film oder so.
Ja.
An dem Tag kann ich dann leider nicht.
Dann bin ich leider krank. Dann bin ich ständig, muss ich noch mal was aus der Küche holen oder zur Toilette. Ja.
Ups, vom Stuhl gefallen. Arbeitsunfall. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel gespoilert.
Ich weiß auch nicht.
Sonst können sich die Leute, die den Film schon gesehen haben, sich unseren Podcast ja auch danach anhören, um dann mal zu hören, was wir da so zu denken.
Das ist eine Idee. Ab wann geht's los? Ab 21. August kann man ihn in den Kinos sehen. Und bei uns auch im Veranstaltungskalender schon bestimmt schon angekündigt, weil Glennis das alles im Blick hat, oder?
Ja.
Also in Bremen läuft er auch. Wir sind ja in Bremen.
Im City 46 Kino.
Ja.
Toll. Und wollen wir das wieder tun, einen Film besprechen?
Wenn es kein Westernfilm ist.
Ja, doch, auf jeden Fall. Ich hätte mir den Film so, glaube ich, nicht angeguckt, auch nicht im Kino. Ich wäre da jetzt von mir aus nicht reingegangen.
Mhm.
Aber ich fand es trotzdem cool, den gesehen zu haben, weil ich es immer schön finde, auch mal mir Dinge anzuschauen und dann vor allem auch mit Leuten drüber zu quatschen, die ich mir vielleicht so nicht per se jetzt direkt angucken würde. Mhm. Also gerne, ich wäre gerne bei der nächsten Filmbesprechung dabei.
Ja, und ihr beiden auch?
Ja.
Ja, klar.
Ja, schön. Ich hätte schon ein, zwei Ideen. Da können wir noch mal was anderes machen. Aber vielleicht müssen wir noch mal was Schnelles suchen.
Actionfilm.
Action, damit wir dann sagen können, ist zu schnell. Oder ich oder so. Nee. Ja. Gut, dann schaut euch das an, Bittergold. Bitte.
Bitte, Bittergold.
Dankeschön.
Ich finde, wir haben den Film ziemlich madig gemacht. Findest nicht auch?
Ja, wir waren jetzt nicht enthusiastisch, aber ich fand den gut.
Und wir haben ja einfach ehrlich darüber gesprochen und und vielleicht realistisch dann erzählt, wie wir ihn fanden.
Für mich, ich fand immer Anklänge an Fargo oder No Country for Old Men, sagte ich ja auch.
Ich muss jetzt auch noch mal kurz nachfragen, als ihr meintet, da wird ein Hund mitspielen, habe ich mich gefragt, was, wo war denn da ein Hund? Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn da anscheinend ein Hund mitgespielt hat, an den ich mich scheinbar überhaupt gar nicht erinnern kann, was ist mit dem am Ende passiert? Aber ist die Frage, ob ihr das jetzt schon vorwegnehmen wollt oder?
Nein, wie kann das denn sein? Verraten wir nicht.
Du kannst doch nicht den Hund nicht gesehen haben, weil der so klein war oder was?
Der war voll laut.
Der hat gebellt, der hat gefiebt, der saß bei ihr auf dem Schoß, als sie geschlafen. Sie hat doch im Bett geschlafen.
Auch?
Ja. Der hat alles zusammengehalten, der Hund.
Okay.
Das war der Main Character.
Ja.
Und auch ganz am Schluss.
Ich würde nur gern wissen, wie der eigentlich hieß. Ich weiß nicht, ob die haben den doch auch gerufen. Ich glaube, der hat einen Namen.
Ich glaube auch. Soll ich mal gucken?
Kannst du mal hinspulen?
Nee. Ich wusste gar nicht, was mit dem Hund am Ende passiert ist, weil ich mir die letzten Minuten gar
nicht angeguckt habe. Ja, das hast du nicht gesehen. Das hat mich mal wieder so...
Ich habe das mit dem kleinen Bildschirm einfach weitergespult. Und dann bis zum Ende.
Hast du eigentlich das auf dem Handy geguckt, den Film? Sei ehrlich.
Ich habe es auf dem Laptop geguckt.
Okay.
Deswegen
habe ich dir jetzt zugetraut, du hast es einfach auf dem Handy in der Bahn geguckt.
Warte, ich will jetzt wissen, wie der Hund heißt.
Ich glaube, man müsste doch mal ein bisschen genauer hingucken. Also sie hat eine Hundeblindheit. Bist du vielleicht eine Cat-Person?
Ja, ich bin auf jeden Fall keine Dog-Person. Vielleicht kommt das daher.
Ich glaube, ja.
Vermute ich. Aber jetzt, wo ihr so ein paar Szenen beschrieben habt, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich da irgendwie meinen Hund wahrgenommen habe.
Vielleicht dachtest du, das ist ein Plüschtier.
Ich kann jetzt nicht sagen, wie der Hund aussieht.
Der hatte so relativ stehende Ohren, war sehr klein, so eine...
Welche Farbe hatte denn? Also welche?
Schwarz-braun.
Schwarz-braun, ich glaube, so ein bisschen helles Lätzchen vorne oder irgendwas, ne? Echt? Unterm... Aber sehr klein. Passt in eine Handtasche rein.
Vielleicht habe ich ihn einfach übersehen.
Ich finde auch nichts zu dem Hund. Also hier steht, kein Hund hat mitgespielt.
Wir sind jetzt hier
gaslighten. Wirklich, hier steht, es scheint so, dass bislang kein Hund in Verbindung mit Carola in diesem Film erwähnt wurde.
Ja, dann sind wir die Ersten, die auch mal dem Hund etwas Raum geben. Wir müssen dann irgendwie, Glennis und ich gucken noch mal in den Hund rein, wollte ich schon sagen, in den Film rein. Mhm.
Ja. Und ich finde es schade, dass das Liedtext am Ende nicht übersetzt wurde, weil es ging um Carola und ihre Sehnsüchte und ihre Taten.
Und ja. Jana ist auch schon abgelenkt. Die sucht jetzt gerade die ganze Zeit, ob der Hund irgendwo auftaucht, ne?
Ja, ich wollte gerade gucken, ob da, wenn ich das google, ob da ein Bild von dem Hund kommt. Aber da kommt nur was anderes. Muss ich wohl noch mal in den Film reinschauen.
Und ich finde immer noch diese Landschaft, das habe ich auch gedacht, aber das ist ja so eine typische Filmanalyse.
Ich habe ihn gefunden. Analyse.
Oh, du hast den Hund gefunden?
Ja.
Oh, Doch, der hat ein weißes Lätzchen, ne?
Ja, stimmt.
Ich hatte den Wuschliger in Erinnerung.
Du hast den Wuschliger in Erinnerung.
Ja, stimmt. So ein,
Im Vergleich zum Umfeld ist der doch trotzdem noch wuschelig.
Stimmt, danke. Jetzt hast du eine Erinnerung bei mir angeschossen im Kopf. Ja, da war doch ein Hund im Film.
Ach Gott sei Dank, jetzt haben wir ihn doch alle gesehen. Viel Spaß beim Film oder schreibt uns, wenn ihr euch auch so aufgeregt oder gefreut habt. Wie wir.
Oder eben nicht.
Oder eben nicht. Das war von Boom bis Z, der feministische Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Von Boom bis Z ist ein Podcast vom Verein Frauen lernen gemeinsam und den Frauenseiten Bremen. Konzept und Redaktion Frauenseiten Bremen. Musik Imke Bolz. Redaktion Jana Keller und Renate Strümpel. Artwork Luise Hahn. Mit besonderem Dank an Pia Brandt. Social Media, die Social Media Unit der Frauenseiten. Schnitt Renate Strümpel. Mastering Jana Fischer. Produktion Renate Strümpel. Ihr habt Fragen, Vorschläge oder wollt euch einbringen, schreibt eine Mail an frauenseiten@bremen.de, kommentiert gerne, lasst ein Abo bei uns und ja, schreibt uns eine DM, wie ihr wollt. Bis dann!